ARD.
Es ist Dienstag, Zeit für Dienstags direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts hier. Ich bin Jan Kummer.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wohnen, Wasser, Wachstum, wie der Chipboom Dresden an die Grenzen bringt. Unser Thema heute bei Dienstags direkt und ins Studio von MDR Sachsen gekommen sind dafür Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Halbleiterbranchenverbandes Silicon Saxony. Schönen guten Abend.
Guten Abend, freue mich hier zu sein.
Jeanette Kretschmar-König, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Intab Network GmbH ist bei uns. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Jörg Wimmer, Vorsitzender der Stadtgestalter. Das ist ein Verbund von Wohnungsbauunternehmen in Dresden. Schönen guten Abend.
Hi, hallo.
So, worüber reden wir eigentlich? Machen wir erstmal einen ganz kurzen Blick auf das Silicon Saxony. Rund 81.000 Beschäftigte aktuell in der Halbleiterindustrie und alles, was damit so zusammenhängt in Sachsen. Bis 2030 mehr als 100.000 in den großen Chipfabriken in Dresden und im Norden der Stadt bei Zulieferern, Dienstleistern und Forschungseinrichtungen. Also die Großen bauen da schon richtig, das kann man ja sehen. Hier oben leuchten die Kräne bei Infineon und auch bei ESMC. Es brummt also in der Chipindustrie von Sachsen. Frage an Sie, Herr Bösenberg, wie schön ist das Gefühl, Chef vom Mikroelektronik-Cluster Silicon Saxony zu sein und nicht vom Automotive-Cluster?
Ja, tatsächlich beneide ich die Kollegen dort nicht, aber ja, wir freuen uns, dass wir gute Nachrichten haben, wobei man immer dazu sagen muss, das sage ich manchmal, der Einäugige ist der König oder der Blinden. Ja, also Europa ist mitnichten führend und bei allen erfreulichen Nachrichten, die wir haben, woanders auf der Welt wird auch investiert. Wir freuen uns natürlich, dass es ja auch so ist, aber wie gesagt, es ist eine Branche, die global wächst und insofern wollen wir da natürlich mitwachsen, tun das auch.
Wie sieht es da gerade richtig gut aus, dank Milliardensubventionen im Norden der Stadt hier? Liegt alles im Zeitplan?
Ja, also ich habe keine anderslauten Informationen. Letzte Woche war das Richtfest des Bürogebäudes von ESMC. Mhm. Also sie haben das Fabrikgebäude und das Bürogebäude. Das Bürogebäude hatte schon ein Richtfest. Infineon ist auch im Plan. Nach meinen Infos wollen sie sogar ein Vierteljahr eher eröffnen, also nächstes Jahr im Sommer statt nächstes Jahr im Herbst. Also auch wieder eine gute Nachricht. Deutschland kann groß vorhaben, auch wenn sie komplex sind, und zwar in Time und im Budget.
Mhm. Weil ich es gerade angesprochen hatte mit Automotive Cluster, haben Sie da Bedenken, weil zum Beispiel ESMC ja vor allem auch Chips für die Autoindustrie herstellen soll? Oder ist das eher dann wirklich ein europäischer Markt, der da dran hängt?
Also die Halbleiterindustrie, auch die aus Dresden liefert global. Und die liefern also auch an nicht-europäische Automobilkunden. Aber natürlich ist es leichter, wenn die Kunden vor der Haustür sitzen. Das heißt, auch wir haben ein großes Interesse daran, dass auch die deutsche oder die europäische Automobilindustrie wieder auf die Beine kommt ordentlich, weil es dann einfach einfacher ist. Aber wie gesagt, die Kunden sind global und es sind nicht nur deutsche Automotive OEMs.
Jetzt wollen wir heute so ein bisschen auch über die Herausforderungen reden, die mit dieser Ansiedlung oder mit diesen Ansiedlungen verbunden sind. Herr Bösenberg, wie viele Leute werden da nach Dresden und in die Umgebung ziehen, jetzt nach Ihren Erkenntnissen in den nächsten 5, 6 Jahren?
Naja, wir haben vor 2 Jahren, als es losging, die Rechnung relativ einfach aufgemacht. 1.000 neue Arbeitsplätze bei Infineon, das ist die Zahl, die von denen selber kommt. 2.000 bei TSMC oder ESMC sind schon mal 3.000 mehr. Und es gibt so ein Verhältnis von ungefähr 1:3 Arbeitsplätze, die bei den Zulieferern, bei den direkten Zulieferern damit verbunden sind. Das sind also die 3.000 plus mal 3, 9.000 sind 12.000. In Summe, dazu gehen noch Leute in Rente. Wir gehen also locker von 15 bis im optimistischen Szenario bis 20.000 Personen aus, die bis 2030 plus minus, eher plus vielleicht, 1, 2 Jahre dann in den Großraum Dresden dazukommen müssen.
Also das ist ja dann doch schon der Umfang fast von einer kleinen bis Mittelstadt, ne?
Ja, also als wir angefangen haben darüber zu berichten, war Intel in Magdeburg noch im Gespräch. Dort hat man immer gesagt, dort entsteht ein neuer Stadtteil und in dem gleichen Ausmaß geht das hier in Dresden voran, getragen durch mehrere Akteure. Auch Stand heute wesentlich erfolgreicher als das Projekt in Magdeburg. Aber ja, es ist, wenn wir bisher ein Wachstum hatten in der Halbleiterindustrie, haben wir jetzt einen wirklichen Boom. Und da gilt es noch, so 1, 2 Weichen zu stellen, damit das eben möglichst entspannt für alle Beteiligten abläuft. Aber wir sind da auf einem guten Weg.
Dresden hat ja gesagt, also oder es gibt Prognosen für Dresden, dass mindestens 10.000 Wohnungen gebraucht werden. Kitas, Schulen, Nahverkehr gehört auch noch dazu. Bedarf an Industriewasser soll sich bis 2030 verdoppeln. Abwasser muss recycelt werden und riesige Energiemengen müssen auch in den Dresdner Norden irgendwie kommen. Also wenn ich jetzt auf die Wohnung gucke und auf den Zuzug zumindest und auf meine beiden anderen Gäste hier, Frau Kretschmer-König und Herr Wimmer, Leute, die jetzt zum Beispiel mit Wohnungsbau zu tun haben oder mit Wohnungsvermittlung oder mit Fachkräftevermittlung, die klatschen doch jetzt in die Hände, oder? Frau Kretschmer-König.
Also grundsätzlich stimmt das ein Stück weit, weil wir natürlich, das sind unsere potenziellen Kunden. Mhm. Und wenn die wachsen, beziehungsweise wenn sich neue Kunden, Unternehmen hier ansiedeln, dann bedeutet das natürlich für uns Geschäft. Mhm. Und insofern freue ich mich auch ein Stück weit auf das Wachstum, was in den nächsten Jahren hier auf uns zukommt. Auch wenn es uns natürlich vor gewisse Herausforderungen stellen wird.
So, Herr Wimmer von den Stadtgestaltern hat alle Hände voll zu tun, oder?
Na, ich habe ja so ein lachendes und ein weinendes Auge. So. Ja, man könnte meinen, es ist ganz fein, der Markt, der explodiert. Wir bauen Wohnungen, alle sind zufrieden und glücklich, ziehen ein, alles fein. Aber die Realität sieht anders aus. Wir haben große Hürden im Wohnungsbau, schaffen es nicht, die wirtschaftlich hinzustellen, die Wohnung, dass der Mieter später einziehen kann und sich wohlfühlen kann. Kurzum, der Bau steht eher, als dass er wächst. Und damit gibt es halt keine Wohnung und die neuen Menschen, die nach Dresden ziehen, die haben dann halt große Probleme, eine Wohnung zu finden.
Und die Kosten, die sind ja jetzt schon enorm, wenn man sich das so mal anguckt, Quadratmeterpreise von 6.000 bis 7.000 Euro, ne, bei Eigentumswohnungen, Vermietung auch 12 bis 15 Euro, wer soll das alles bezahlen?
Ja, das ist die gute Frage. Es geht eigentlich nur ein was, dass die Mieten weiter steigen. Mhm. Dass die Mieten so weit steigen, dass sich der Neubau irgendwann wieder lohnt. Und erst dann wird sich der Markt wieder ausgleichen, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird.
Aber wie kann man dagegen steuern? Ja.
Das ist so die Gretchenfrage. Also mittlerweile sind wir so tief in der Krise letztendlich drin, dass wir sagen müssen, es sind viele, viele Puzzleteile, die von der Stadt kommen müssen, die vom Bund kommen müssen und vom Freistaat Sachsen. Mhm. Einfach viele, viele Puzzleteile. Ein Einzelner kann das nicht mehr hebeln.
Bleib mal gleich mal bei den Stadtgestaltern. Herr Wimmer, welche Wohnungsbauprojekte gibt es da jetzt bereits und müssten die nicht eigentlich schon alles laufen, wenn hier 2027 ESMC an den Start geht?
Genau, also wir reden so von der Bauzeit meist von 2 Jahren für ein Haus. Wenn Sie jetzt draußen rumschauen, wie viele Bauprojekte es aktuell gibt, ja, ich weiß nicht, reichen glaube ich 2 Hände aus in Dresden im Wohnungsbau. Es sind schon ein paar Projekte, die sich trauen. Die sagen, ich spekuliere auch ein Stück weit drauf, dass der TSMC-Mitarbeiter kommt und bereit ist, 20 Euro auf den Tisch zu legen. Mhm. Ein Stück weit ist es aber auch so, dass die Bauträger ein Stück weit gedrängt sind. Sie haben dann die Grundstücke irgendwann über eine lange Durststrecke drüber liegen und dann überlegen sie, was machen sie jetzt? Mhm. Verkaufen sie die Grundstücke für ein Minusgeschäft oder sie versuchen Flucht nach vorn? Das ist gerade so die Abwägung bei jedem einzelnen Bauträger. Was kann ich machen? Was funktioniert? Welches Risiko kann ich eingehen? Und jeder muss damit sich im Reinen sein und hoffen, dass es dann funktioniert.
Wir hatten gerade über die Puzzleteile gesprochen, die dafür nötig sind, auf Ebene der Stadt und auch auf Ebene des Freistaats und des Bundes. Jetzt hat die Bundesregierung ja den Bauturbo gezündet. Ist das so eine Maßnahme, wo Sie sagen, ja, das könnte uns helfen?
Also der Bauturbo ist ganz stark von der Kommune abhängig. Es steht drin im Bauturbo, dass die Kommune jetzt die Freiheiten dazu hat, sowas zu regulieren. Stand heute weiß ich noch nicht, was die Kommune vorhat. Dazu hat der Herr Hilbert eingeladen oder Herr Kühnert eingeladen, ich glaube, in der ersten Januarwoche zu einem runden Tisch. Dann wird sie uns erzählen, was sie mit dem Bauturbo vorhat. Vorab kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Und ich sage mal, für uns wird es eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Sie dürfen dann quasi einfacher aufsatteln, ein Geschoss mehr bauen. Sie dürfen dann im Gewerbegebieten mal ein Haus umwidmen, weil der Lärmschutz ausgehebelt wird. Aber es wird jetzt kein großer Gamechanger in Dresden sein. Mhm.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang, vielleicht die Frage noch an Herrn Bösenberg, Werkswohnungen? Bosch macht das ja mit 84 Werkswohnungen in Weinböhler, die auch für Nicht-Mitarbeiter geöffnet sind. ESMC hält sich ja eher bedeckt bisher. Die haben gesagt, wir können Chips, aber keine Wohnung. Außerdem können wir den Leuten jetzt auch nicht unbedingt vorschreiben, wo sie hinziehen und wohnen sollen. Gibt es da noch andere Modelle?
Also Sie haben es angesprochen, Bosch hat Werkswohnungen, das ist in deren Modell aber als großer Konzern schon immer mit drin. Das machen die halt bei allen Standorten, also bei denen Standard. Ansonsten sind das zwei unterschiedliche Sachen, Immobilien und Chips und auch nicht jeder Bäcker hat eine Fleischerei mit dabei. Ne? Also es ist also nicht selbst nicht selbst erklären oder selbstverständlich, dass sie das mitmachen. Und wenn ich jetzt mal zwei andere große nehme, ESMC als TSMC, die haben europaweit geschaut, wo sie sich ansiedeln. Da war das Argument, wir haben hier Wohnungen, wir haben hier Schulen, wir haben hier alles eines, warum sie hergekommen sind. Da ist es also objektiv schwierig, denn quasi zwei Jahre später zu sagen, huch, wir haben uns verrechnet oder wir haben doch nicht so viele Wohnungen. Also das zu ESMC. Und die andere Firma, mindestens genauso wichtig, die gerade investieren, Infineon, die haben hier ein riesengroßes Werk, mittlerweile fast 4000 Beschäftigte. Der Hauptsitz von Infineon ist immer noch in München. Und dort arbeiten ungefähr 7000 Personen. Und sie haben die Mietpreise ja angesprochen und ja, wohnen auch schon lange in Dresden und ja, die haben sich entwickelt, aber wer mal offenen Auges durch die Republik läuft und sich mal einen Mietpreis in München anschaut, der wird sehr schnell auf die Überlegung kommen, ob denn Infineon in München Werkswohnungen hat. Und nein, haben sie nicht. Und da sage ich ganz normal, und das ist nicht mit denen abgesprochen, bevor Infineon nicht in München Werkswohnungen gebaut hat, werden wir die in Dresden nicht sehen. Denn also tatsächlich ist das mit gesundem Menschenverstand sonst nicht erklärbar. Und hier tatsächlich die Werbung von uns auch als Verein, gerne mal rausschauen in die Republik, wie das aussieht, in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Frankfurt, in München. Und das ist das, wo wir uns auch als Stadt, als Großraum hinentwickeln wollen. Und ja, da gehören steigende Mietpreise dazu. Das Gute ist, die Industrie bezahlt auch gut und man kann sich auch einen höheren Mietpreis zumindest zum Teil leisten. Wie entspannt diese Entwicklung abläuft, das ist eine Sache, die idealerweise Hand in Hand gestaltet wird. Aber ja, diese Wachstumsschmerzen, die es da zum Teil mit gibt, die lassen sich vermutlich nicht also ganz...
Münchner Verhältnisse drohen da jetzt nicht unbedingt.
Na, nicht sofort. Nicht sofort.
Genau, nicht sofort ist das richtige Stichwort.
Außerdem, vielleicht sollte man auch ein bisschen wegkommen von Dresden und das Umland bietet sich ja auch an. Ne? Also Ottendorf-Ockrilla will ein neues Ortszentrum bauen mit 400 Wohnungen. Selbst bis nach Bautzen strahlt das aus, dass die sozusagen die Werbetrommel rühren und sagen, hier, wir haben preiswerte Wohnungen, wir haben Kindertagesstätten, wir haben eine ruhige Lage und eine schnelle Anbindung an den Dresdner Norden. Ja, Frau Kretschmer-König, ich muss schon da ein bisschen lachen, aber wäre das ein Weg, der gangbar ist?
Also für einen großen Teil unserer Kunden aktuell nicht, weil die kommen natürlich aus sehr urbanen Regionen, nicht nur aus Taiwan, auch aus anderen Ländern, Singapur, Malaysia und so weiter. Und für die ist Dresden schon eher, ich will nicht sagen provinziell, aber halt eher klein im Vergleich und die möchten auch recht urban leben. Und deswegen ist es eine Herausforderung, die jetzt für den ländlichen Raum in Sachsen zu begeistern.
Was die wollen, darüber reden wir gleich nach halb nochmal genauer. Herr Bösenberg, ist das so eine Strategie, die man fahren kann, dass man sagt, naja, wir haben ja vielleicht für Mitarbeiter aus Deutschland oder aus Europa, wir haben auch im Umfeld von Dresden noch Wohnungen oder Häuser, die bezahlbar sind.
Absolut. Also wir sagen schon länger, von dem Wachstum kann die ganze Region oder der Großraum profitieren. Wie weit der erreicht, hängt von der Infrastruktur ab.
Na, ist klar.
Und natürlich ist es wünschenswert, dass da auch die Gemeinden davon profitieren. Da gibt es solche Sachen wie Regionalentwicklungspläne und Landesentwicklungspläne und einfach Plandokumente auch für umliegende Gemeinden, die also angepasst gehören. Und es ist nicht die Schuld der Gemeinden, sondern das ist etwas, was man dann Hand in Hand lösen muss. Auf dieses Wachstum in der ganzen Metropole muss man sich einstellen. Das schließt explizit die umliegenden Gemeinden mit ein. Wir sehen ja, wir kennen ein paar, die da aktiver unterwegs sind. Das müssen die aber gegen Widerstände immer noch tun. Ja, also wenn eine Gemeinde vor den Toren Dresdens sagt, wir wollen gern wachsen, ist das nicht selbstverständlich, dass ihnen das leicht gemacht wird. Ja, und da rede ich noch nicht mal davon, dass eine Straßenbahn bis dort rausfährt.
MDR Sachsen, das Sachsenradio mit der Talksendung Dienstags direkt. Heute unser Thema Wohnen, Wasser, Wachstum, wie der Chipboom Dresden an die Grenzen bringt. Und wir haben gerade über die Wohnungssituation gesprochen. Herr Wimmer hat gesagt, ja, es wird ein bisschen was gebaut, aber das kann man an zwei Händen abzählen. Und Frau Kretschmer-König vom Intep Network, die hat gesagt, das ist auch gar nicht so einfach, weil Fachkräfte aus dem Ausland, gerade aus Taiwan vielleicht oder aus Asien, die haben da ganz bestimmte Ansprüche an Wohnraum. Den kann man hier nicht überall hinbauen, Frau Kretschmer-König. Was sind das? Was wollen die?
Also zunächst einmal wollen sie gern in einem Neubau wohnen. Mhm. Also so auch unser hochwertig sanierter Altbau ist etwas, was man jetzt nicht unbedingt da gut platzieren kann. Es muss natürlich infrastrukturell gut angebunden sein. Mhm. Wir haben das Thema Schulen, Kitas, Ärzte, mhm, und das alles englischsprachig idealerweise. Und da kommen wir halt natürlich schon schnell an unsere Grenzen, auch schon allein im Stadtgebiet. Ist es schwer, einen englischsprachigen Kinderarzt zu finden oder zumindest jemand, der noch neue Patienten aufnimmt. Mhm. Aber auch das ganze Thema, ja, das urbane Leben, was jemand aus so einer Metropole mitbringt, Thema Versorgung mit Lebensmitteln, und da rede ich also schon von fertig gekochten Sachen, das ist halt auch ein Thema, was sie einfach haben wollen, also Shopping, Essen,
die Infrastruktur. Die gehen gerne essen oder lassen sich liefern, ne?
Genau, also es ist so, zumindest ist es üblicher, weil es natürlich auch in den Ländern zum Teil auch einfach günstiger ist, dass man sich da zumindest unter der Woche einfach ja komplett damit versorgt und essen geht oder halt sich schnell irgendwas holt und halt weniger selber kocht. Und deswegen ist natürlich, ja, das sind so verschiedene Sachen, die da zusammenkommen, die einfach die Innenstadt als bevorzugte Lage am Ende, ja, zutage fördert. Und dann, da ist natürlich auch der Wohnraum begrenzt. Also da gibt es einige Quartiere, die sind jetzt fertig, und aber die sind auch zum Teil schon wieder komplett vermietet. Mhm. Und da ist es nicht so, dass wir noch unheimlich viel Potenzial sehen. Also zumindest aktuell, aber das wird der Herr Wimmer bestätigen können. Da gibt es nicht mehr viel, was da jetzt noch gebaut wird. Es gibt jetzt am Pirnerschen Platz noch ein Hochhaus, was jetzt was jetzt noch fertig wird. Aber da sind jetzt auch nicht so viele Einheiten, wie wir sie dann in spätestens 27 dann brauchen werden, sodass alle zentrumsnahe, nähe internationale Schule und so weiter wohnen können. Also das wird nicht funktionieren. Deswegen müssen natürlich auch andere Lagen in Frage kommen, die halt auch gut angebunden sind, idealerweise zum Dresdner Norden. Mhm. Weil dort müssen dann zumindest diejenigen, die das Geld verdienen.
Wobei ich auch gelesen habe, dass die auch Ansprüche an Grundrisse von Wohnungen haben oder andere. So in Sachen große Flure können sie nichts damit anfangen. Nee. Ne? Und, und Feng Shui muss auch irgendwie oder sollte eingehalten sein.
Idealerweise Feng Shui ist im Prinzip, wo natürlich schon drauf geachtet wird. Und große Flure, tatsächlich überhaupt das Konzept Flur ist nicht so verbreitet. Also das ist was.
Also Tür auf und man ist drin, oder?
Man ist drin im Wohnraum. Die Grundrisse selber müssen gar nicht so unheimlich groß sein, aber wir brauchen auf jeden Fall, also es müssen mehrere Zimmer zur Verfügung stehen. Aber es muss jetzt nicht sehr großzügig gebaut sein, aber mehrere Räume, also 2, 3, 4, 5 Raumwohnungen.
Herr Wimmer denkt jetzt schon drüber nach, wie er seine ganzen Pläne umgestaltet.
Und Tiefgaragen, also Stellplätze für Autos sind das, also Mobilität ist tatsächlich auch noch ein Thema. Also Tiefgaragenstellplätze sind auch wünschenswert oder sind immer so ein Kriterium, wo abgewogen wird, gibt es da einen Stellplatz
für. Aber die nehmen auch die öffentlichen?
Die nehmen auch die öffentlichen, aber fast alle haben trotzdem noch, wollen noch individuell auch mobil unterwegs sein, hier mit schönen Autos auf den deutschen Autobahnen tatsächlich.
Ah ja, ja, klar.
Das ist ein Thema.
Okay. Herr Wimmer?
Mit den Autos kann ich nachvollziehen.
Nein, mit den Autos, das ist klar. Nee, aber sind Sie ja da jetzt in die Richtung auch unterwegs, dass Sie sagen, wir müssen ja ein bisschen umdenken bei den Grundrissen?
Wir haben uns tatsächlich mal zusammengesetzt, haben gesagt, was können denn die Taiwanesen brauchen? Mhm. Oder was können die wollen? Und ich muss zugeben, wir haben uns Gedanken gemacht, und dann kam mal eine Dame vorbei von einer Relocation-Firma. Wir haben uns gedacht, Klimaanlage muss sein, braucht es das? Und dann kam die rein und hat gesagt, so ein Quatsch. Ja, aber zu Hause ist es immer heiß, also die wollen es nur warm haben, und Klimaanlage, die können wir gleich wieder wegplanen. Dann haben wir die wieder rausgeschmissen. Also wir haben uns tatsächlich schon Gedanken gemacht und versucht, ein Stück weit das zu machen, aber wir werden uns natürlich jetzt nicht nur auf Kollegen aus dem Ausland vertiefen, also wir werden für den normalen Wohnungsbau bauen und schauen, dass wir da die Interessen ein Stück weit mitnehmen können, und dann sollte ein guter Mix entstehen.
Die gibt es ja auch noch, ne?
Darf man nicht. Die gibt es ja auch noch, ja.
Frau Kretschmer-König, Sie haben jetzt so schön erzählt, was die Leute da für Wohnungen wollen und wie die Grundrisse aussehen sollten. Intab Network, ganz kurz, was macht das Unternehmen?
Also das Unternehmen kümmert sich darum, wenn ein Unternehmen aus dem Ausland rekrutiert, also hier ausländische Fachkräfte herholt oder entsendet, dann machen wir alles von der Einreise, Immigration, Visum, Behördengänge, ein großes Thema. Wir haben da verschiedene Behörden involviert, auch in der Stadt. Dann das Thema Wohnen ist natürlich das Anspruchsvollste oder das, was bei uns sehr zeitintensiv ist. Wir machen aber auch Arztsuche, begleiten Arzttermine, Führerschein ummelden. Also im Grunde alles, was da irgendwie passieren kann auf dem Weg und was das Unternehmen natürlich beauftragt hat, sodass der neue Mitarbeiter idealerweise sofort arbeiten kann und sich um diese alltäglichen Dinge keine Gedanken machen muss, dass das erledigt ist.
Und das bezahlen dann die Unternehmen oder die Mitarbeiter?
Nee, die Unternehmen, okay. Bezahlen das üblicherweise, genau.
Okay, so, da wissen wir, was sie tun, dann können wir das jetzt auch einordnen. Und eine Frage habe ich auch noch zum Thema möblierte Kurzzeitwohnung. Das ist ja auch so ein Thema, was gerade ziemlich gefragt ist in Dresden und wo viele sich jetzt drauf kaprizieren, weil man da natürlich einen höheren Mietpreis verlangen kann. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Herr Wimmer?
Wir haben einmal versucht, eine Tiny-Wohnung zu bauen und ich muss sagen, das ist immer ziemlich auf die Nase gefallen. Das hat nicht funktioniert. Und ich möchte es ehrlich gesagt nicht haben. Also wir haben, auch in Leipzig haben wir es jetzt ähnlich, eine möblierte Wohnung. Wir sind dafür nicht aufgestellt, das ist nicht unser Markt und ich denke, da sollen sich andere drum kümmern. Also,
okay. Ja. Was an den Wohnungen meistens mit dranhängt, was wir auch schon erwähnt hatten, Kita- und Schulplätze. Welche Kapazitäten fehlen da aktuell in Dresden? Vielleicht Frau Kretschmer-König, ist da Dresden gut aufgestellt, was das angeht oder was müsste noch getan werden?
Also aktuell fehlt's nicht. Also da hat auch die internationale Schule zum Beispiel, die können sich natürlich aber auch nicht alle leisten. Die hat schon erweitert.
Klar.
Wir sind auch mit der Stadt im Austausch, was normale Schulen angeht, also sowohl Grundschulen wie auch weiterführende Schulen. Und die Stadt ist da quasi auch in den Startlöchern. Das Problem ist, wir wissen aktuell noch nicht genau, wie viele Menschen hier mit Kindern herkommen und in welchem Alter die sind. Ich denke, Kita ist grundsätzlich gar kein Problem, weil in der Kita ist es auch mit der Sprache nicht so eine Herausforderung wie natürlich mit einem schulpflichtigen Kind, was dann hier meistens in so einen deutschen Kontext kommt. Und dann aber eigentlich, also wo es dann eigentlich auf Englisch funktionieren muss. Da wissen wir auch von einigen, also zum Beispiel gibt es noch ein Gymnasium am Stadtrand von, also nicht von Dresden, in Weinböhler zum Beispiel, die auch noch das ist ein privates oder ein freies Gymnasium, die auch einen englischen Schulklassenplan und auch schnell umsetzen können. Und die Stadt hat, glaube ich, auch mit einigen Gymnasien, also wie schnell die Stadt das liefern kann, ist die Frage. Aber die können jetzt auch nicht Plätze vorhalten, wo wir jetzt aktuell noch nicht mal wissen, wie viele Kinder sind es dann am Ende, in welchen Jahrgangsstufen. Also aktuell haben wir noch nicht das Problem. Ich habe einige Fragezeichen mit Blick auf 2027, weil natürlich erstens nicht alle auf die internationale Schule gehen können, die darauf vorbereitet ist, ausländische Kinder direkt zu integrieren. Und da denke ich, das wird spannend, sagen wir es mal so.
Bösenberg, Werkskitas geplant oder... Ist das auch so ein Thema, wo Sie sagen, nö?
Nicht, dass ich wüsste. Ich denke, dass Kitas kann man wahrscheinlich tatsächlich noch am schnellsten machen. Aber wie die Frau Kretschmer-König schon gesagt hat, wir wissen, dass alleine für ESMC 2000 Leute herkommen werden bis 2027. Und die werden also auch Mitte, Ende nächsten Jahres anfangen herzukommen. Mhm. Ob die als Single kommen, ob die mit einem Partner, Partnerin kommen, ob die mit ein, zwei oder drei Kindern kommen, wissen wir noch nicht. Niemand weiß das, selbst ESMC selber weiß das noch nicht nach meinen Informationen. Mhm. Jetzt kann man irgendwelche Mittelwerte bilden und Schätzungen machen, aber da gibt es eine relative Bandbreite. Wofür wir, wie gesagt, seit 2 Jahren Werbung machen, ist sich als Stadt und als Umland darauf einzustellen, dass wir insgesamt wachsen. Mhm. Und das ist ein Mindset, wie man neudeutsch sagen würde, also eine Geisteshaltung, die man hat, ob man sich auf Wachstum einstellt oder auf Schrumpfung. Und dafür machen wir Werbung, dass wir als Stadt weiter wachsen, getragen durch die Branche, hoffentlich auch durch weitere Branchen, weil das einfach Auswirkungen hat. Ob man eine Kita dann schließt, weil man genau an der kritischen Grenze ist oder vielleicht noch ein halbes Jahr offen lässt, weil man das Vertrauen auch hat, dass es vorwärts weitergeht in allen anderen Branchen. Wie gesagt, bewusst nicht nur unserer oder eben nicht. Dafür machen wir Werbung. Umso leichter wird es dann, wenn dann die ganzen Leute auch wirklich kommen.
Also Stichwort, wenn dann die Leute auch wirklich kommen, da können wir mal zu den Fachkräften, das ist ja auch so eine Herausforderung, vor der die Chipindustrie steht. Herr Bösenberg, welche Berufsgruppen sind denn aktuell am stärksten gefragt?
Mechatroniker, Anlagenelektroniker. Hier vorne in den Nachrichten war der Azubi des Jahres aus Moritzburg, arbeitet bei der Sachsenenergie. Ich glaube, da würden sich auch, auch die Großen freuen. Dort, also ja, alles, was mit Elektronik, Anlagenwartung zu tun hat, das sind Jobs, die gefragt sind, bewusst auch im Facharbeiterbereich. Wie gesagt, im Ingenieurinnenbereich kann man die auch international rekrutieren. Je mehr man auf das Facharbeiterniveau kommt, ist man auch auf deutsche oder insbesondere auf deutsche Abschlüsse angewiesen, weil die es eben woanders gar nicht gibt. Ne? Also Facharbeiterin gibt es eben nur in Deutschland bisher. Ja.
Helfen da solche Abkommen wie jüngst geschlossen zwischen der LEAG und Global Foundries, Mitarbeiter jetzt aus dem Braunkohlebergbau Lausitzer Revier umzuschulen, als Operatoren zum Beispiel?
Naja, das ist
dort... Oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Das ist dort ein Pilot und tatsächlich, wir hatten ja ganz am Anfang die Automobilindustrie, das mag eine Quelle sein. Allerdings haben wir natürlich auch Interesse, dass der gesamten Automobilindustrie und idealerweise auch der LEAG dort anders geht. Also dass diese Quelle gar nicht so stark ist, wie es jetzt vielleicht den Anschein macht. Ansonsten sind das, glaube ich, dort eine niedrige zweistellige Anzahl. Das nochmal, ISMC stellt 2000 Leute ein, 80 davon sind da bis jetzt. Mhm.
Also auf dem internationalen Markt kann man Ingenieure finden. Eine Frage an Frau Kretschmar-König. Um internationale Fachkräfte anzuziehen, welche Maßnahmen sind da nötig? Und meine Frage zielt auch ein bisschen dahin, dass jetzt die Menschen in Sachsen vielleicht auch, also Teile davon vielleicht auch ein Problem mit Ausländern haben. Dieser Rechtsruck, hat der irgendwelche Auswirkungen auf die Entscheidung, ich gehe nach Dresden oder nicht, bei zum Beispiel Taiwanesen?
Also ich muss ehrlich sagen, dass das im Grunde kaum Auswirkungen hat, weil die einerseits sich gar nicht so detailliert damit befassen. Also das, was bei uns in den Medien ist, ist in Taiwan nicht weit in weg. Irgendwelchen Medien, genau, auch nicht in Indien oder Singapur. Mhm. Das war vielleicht in 2016, 2017 nochmal ein anderes Thema. Das hat sich mittlerweile relativiert und die schauen eigentlich nur, was gibt's hier für Möglichkeiten für mich. Und gerade wenn wir jetzt von der Halbleiterbranche reden, da ist es halt so, dann sehen die, in Sachsen oder an dem Standort gibt's nicht nur Global Foundries, sondern wenn das dort, also ich bin jetzt nicht funktioniert oder ich einen anderen Karriereschritt gehen will, dann habe ich auch noch 3-4 andere große, aber auch noch ganz viele kleine zur Auswahl. Und das ist für die deutlich entscheidender, dafür dann hier wirklich sich für diesen Standort zu entscheiden. Und was man noch ein bisschen, also das vielleicht nur als kleine Anmerkung, wir haben natürlich hier gerade im Osten oder hier in Sachsen natürlich ein Thema mit der Sprache. Also Englisch so als gemeinsame Sprache ist halt bei uns, wir sind nicht Berlin und das ist auch gut so, aber es gibt natürlich dort, da gibt es Dinge, die werden sich auch ein Stück weit auswachsen, aber wo wir natürlich immer wieder an Grenzen geraten, was auch ein Stück weit dann unsere Tätigkeit, also unser Geschäft natürlich befördert, weil wir auch viel einfach übersetzen am Ende. Und das ist aber was, wo die Stadt oder wo einfach alle noch ein bisschen besser werden können, dass sowohl die Deutschen Englisch lernen, wie aber auch die hierher kommen, dann natürlich Deutsch lernen. Also die Sprache ist eigentlich so der größte Hemmschuh.
Mhm. Kommen wir nochmal zur Ausbildung zurück. Herr Bösenberg, Infineon und ESMC bilden ja schon aus. Ne? Es ist geplant, dass der Ausbildungscampus Mikroelektronik in Radeberg und auch der Ausbau des Berufsschulzentrums Elektronik in Dresden. Da sind ja jetzt schon 2000 Lehrlinge und über 100 Lehrer. Wird das alles reichen?
Ja, also davon gehen wir aus. Auch da gibt es, wenn man sich mal auf die Zeitschienen guckt, vielleicht ein paar Jahre, 27, 28, 29, wo das nicht ganz so entspannt ist, aber prinzipiell ist man dort auf einem guten Weg. Also in dem Bereich stellt man sich auf das Wachstum ein, auch okay, könnte immer alles schneller sein, aber das ist wirklich okay. Und prinzipiell nochmal dazu, wie Frau Kretschmar-König schon gesagt hat, wir sind der größte Halbleiterstandort von ganz Europa. Mhm. Wenn man sich für Europa entscheidet, weil man in der Halbleiterindustrie was machen will, dann ist Dresden halt ganz weit vorn. Und der Standort oder Europa ist in Konkurrenz mit Asien, mit den USA, mit anderen, aber da hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also unser Arbeitszeitregime, wir jammern manchmal, aber es ist halt trotzdem relativ entspannt. Ein freier Schusswaffengebrauch ist mir nicht bekannt, dass das hier in Deutschland so ohne weiteres geht. Also es gibt, ne? Wir müssen uns nicht verstecken als Standort. Ja. Und diese Leuchtturmwirkung, die haben wir, die gilt es halt auch zu nutzen und da mit Optimismus und Zuversicht nach vorne zu planen. Wenn man sich die die Entwicklung anguckt der letzten 20 Jahre, und ich verwehre mich immer dagegen, dass wir jetzt entstehen als Standort. Wir sind ein starker Halbleiterstandort und es ist nicht über Nacht gekommen. Das ist durch harte Arbeit von ganz, ganz, ganz vielen Leuten über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte entstanden, sehr, sehr positiv. Und das sind auch die Taiwanesen, die jetzt kommen, oder Taiwaneser, sind ja nicht die ersten aus dem Ausland, die hier nach Dresden kommen. Auch da hat Dresden schon eine gute Geschichte und eine gute Entwicklung hingelegt. Das geht immer noch besser und daran arbeiten wir, aber ich werbe dafür, das auch mit Optimismus und auch einer, ja, wie gesagt, einer gesunden Portion Zuversicht zu betrachten, ja, die ganze Entwicklung.
Und das Fabmobil fährt auch noch durch Sachsen?
Ja, und das fährt aber bewusst nur im Umland. Also das sind die Auflagen, dass es vor allem außerhalb Dresdens fährt, um genau...
Also wir müssen noch mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist.
Ja, das Fabmobil ist ein Bus, das ist eine gemeinsame Initiative der vier großen Fabriken, GlobalFoundries, Infineon, X-Fab, Bosch, die also damit... das mit Material ausgestattet haben, um Werbung für die Berufe der Halbleiterindustrie zu machen an Schulklassen. Und das zeigt auch so eine Besonderheit, dass hier vier Firmen, die sich ansonsten zum Teil auch wettbewerblich gegenüberstehen, sich zusammentun, um eben junge Leute für die Berufsgruppen zu begeistern. Etwas, was das Handwerk schon länger macht und auch sehr gut macht. Ne? Und dazu auch handwerkliche Berufe sind gefragt im Silicon Saxony. Der Schellermann, große Gruß an die Sachsenkälte.
Die Sachsenkelle.
Ja, Sachsenkälte.
Kälte?
Handwerksfirma, ja, wie gesagt, die Berufsprofile, weil Sie gefragt haben, sind sehr, sehr vielfältig und es schließt ganz bewusst auch das Handwerk ein. Wie gesagt, die Branche ist vielfältig und da rede ich noch nicht mal, wie gesagt, von den Handwerksleuten, die dann ringsrum noch neue Jobs haben. Wenn hier Leute herziehen, werden die auch wieder andere Leute beauftragen etc. Es ist ein wachsender Standort, darauf gilt es sich einzustellen.
Und die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind auch mit eingebunden. Es bieten sich ja sogar, was habe ich gelesen, Hochschule Görlitz-Zittau hat sich angeboten, da Menschen auszubilden, die sie brauchen könnten.
Ja, da gibt es verschiedene, die da losgehen. Auch die HTW hier in Dresden macht schon Sachen dann im Bereich Robotik. Die TU Dresden als Exzellenzuni ist natürlich sowieso ein Leuchtturm. Ne? Aber ja, da
machen wir viel. Das Thema Strahlkraft, ne?
Genau. Ne? Aber wie gesagt, es geht immer noch mehr, aber wir brauchen es davor, niemanden zu verstecken. Chancen gilt es zu nutzen.
MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Dienstags direkt. Das ist unsere Talksendung am Dienstagabend. Wohnen, Wasser, Wachstum, wie der Chipboom Dresden an die Grenzen bringt. Das ist unser Thema heute. Und Jana aus Trautenstein im Oberharz am Brocken hat uns geschrieben und meinte, ja, das ist ein geiles Thema am Abend. Und wir haben natürlich noch viele geile Themen heute Abend und wollen jetzt zumindest erstmal über eins reden, und zwar um Umweltschutzaspekte. Ich habe mit dem Umweltschützer vor der Sendung gesprochen, und zwar es geht um Florian Wendler vom BUND, und er sieht die Vorteile, die durchaus daraus erwachsen können, was die Chip-Ansiedlung im Dresdner Norden angeht, aber er fragt sich doch, ob die Stadt Dresden und auch die Region drumherum wirklich darauf vorbereitet sind.
Wir sehen natürlich auch als BUND, genau wie ich persönlich, die riesigen Vorteile, die das zukünftig für Dresden bringen kann. Gleichzeitig ist es natürlich ein riesiger Eingriff hier in die Natur. Es ist eine riesige Herausforderung für die Stadt, für die gesamte Entwicklung. Das sind sehr, sehr große Aufgaben und Hürden zu meistern. Und unsere große Frage ist natürlich, ob die Stadt ausreichend vorbereitet ist und ausreichend gut vorsorgt, damit das auch in Zukunft für die gesamte Dresdner Stadtbevölkerung eine gute und wohlstandbringende Sache wird.
Tja, dann gebe ich doch diese Frage gleich mal an Sie zurück. Wie sehen Sie das? Ist die Stadt vorbereitet? Beziehungsweise ist die Region auch um Dresden herum darauf vorbereitet?
Also zum Teil. Wir sehen natürlich, dass gerade im Bereich Infrastruktur sehr, sehr viel gemacht werden muss und auch gemacht wird. Also wir haben natürlich den massiven Ausbau des Stromnetzes in den Norden. Wir haben den massiven Ausbau des Wassernetzes in den Dresdner Norden. Besonders beim Wasser, das ist natürlich ein sehr, sehr brisantes Thema, gerade wenn wir uns zum Beispiel den Dürremonitor anschauen vom Helmholtz-Zentrum, dann sehen wir natürlich, dass Sachsen ein sehr, sehr trockenes Gebiet ist, die Grundwasserspiegel sinken und gleichzeitig werden jetzt in enormen Mengen Wasser eben für die Chipindustrie im Dresden Norden mit allen neuen Ansiedlungen gebraucht, und da blicken wir aktuell natürlich noch kritisch darauf, wie es auch wirklich die Entwicklung sein wird.
Wobei die Chipindustrie ja selber sagt, wir machen das ja im Rahmen von Brauchwasser. Also wir entnehmen das, lassen das jetzt salopp gesagt einmal zum Waschen über die Wafer laufen und schicken das dann zurück ins Klärwerk und dann kommen über 90% des Wassers wieder in den Kreislauf zurück.
Also das ist natürlich ein Teil der Wahrheit, das stimmt. Aber wir sehen natürlich, dass die Chipindustrie auch einen Wassermix benötigt. Das heißt, sie nehmen Wasser aus Talsperren, sie nehmen Grundwasser und sie nehmen eben das Elbewasser, um eben dieses Ultra Clear Water herzustellen, was sie am Ende brauchen, um diese Chips auch wirklich herzustellen. Und es ist natürlich trotzdem so, dass das Wasser kontaminiert ist. Also die 10%, die übrig bleiben, zum Teil müssen die speziell abtransportiert werden und nochmal speziell aufbereitet werden. Ein kleiner Teil des Wassers verdunstet. Und natürlich, ein Teil des Wassers kommt auch zurück dann als Industrieabwasser. Mhm. Es ist aber natürlich so, dass die aktuelle Infrastruktur dafür noch nicht aufbereitet ist. Perspektivisch ja bis 2030 in Dresden-Kaditz-Übigau ein neues Flusswasserwerk gebaut werden, das dann auch den Dresdner Norden mit Industriewasser versorgt. Aktuell gibt es ja diese Zwischenlösung über die Heidetrasse, die jetzt sehr, sehr aufwendig in zwei Schritten eben durch die Heide gebaut wird, um zumindest den aktuellen Bedarf zu decken. Dazu wurde auch eine neue Filterhalle gebaut in Dresden-Hosterwitz, in diesem Wasserwerk. Und das sind natürlich erstmal auf der einen Seite riesige Investitionen, die da gemacht werden müssen, die natürlich auch bezahlt werden müssen. Da muss natürlich die Stadt auch und die Sachsennetze und alle Beteiligten in Vorleistung gehen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich, müssen wir ehrlich sein, massive Eingriffe in die Natur, durch das Landschaftsschutzgebiet der Dresdner Heide und natürlich auch diese riesigen Baustellen, mitsamt natürlich den gigantischen Emissionen, die dadurch entstehen, um diese Werke erstmal hochzuziehen.
Kommen wir mal zum öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Da liegt ja auch noch, was die verkehrstechnische Anschließung des Dresdner Nordens angeht, einiges im Argen. Ne? Die Verlängerung der Linie 8 in Dresden, der Straßenbahnlinie 8, schwebt noch irgendwo im Nebel. S-Bahn auch noch nicht klar. Sanierung Königsbrücker Straße auch noch alles ein bisschen vage.
Also was wir natürlich im Sinne einer Verkehrswende als BUND da fördern, ist alles zu tun, damit wir mit den Emissionen runterkommen und eben in Richtung einer Verkehrswende gehen. Und dazu gehört natürlich für die Dresdner Zukunft, dass der Nahverkehr oder der öffentliche Personennahverkehr zukunftsfähig gestaltet wird. Und dazu gehören natürlich der massive Ausbau auch in die neu erschlossenen Regionen mit eben den Projekten, die Sie eben gesagt haben. So, und wir können es aktuell nicht verstehen, dass dafür eben kein Geld zur Verfügung stehen soll oder kein Geld bereitgestellt wird, weil das natürlich eins zu eins die Zukunft von Dresden definiert. Wie auch natürlich die Mobilität der neuen Mitarbeitenden dieser Chipindustrie sich gestalten wird. Wenn natürlich kein attraktives Angebot im ÖPNV da ist, werden natürlich die Mitarbeitenden auf andere Mittel, oft natürlich private Fahrzeuge, zurückgreifen. Und natürlich ist es im Sinne der Stadt, eben das zu verhindern, damit man auch verschiedenste Emissionsziele gerade im Verkehrsbereich erreichen kann. So, und da sind wir aktuell tatsächlich sehr, sehr unzufrieden. Das begann ja dieses Jahr auch mit dem Ausbau der Carola-Brücke. Da haben wir ganz klar einen bedarfsgerechten Ausbau gefordert. Dagegen gab es einen Stadtratsbeschluss, der jetzt die vier Spuren zementiert hin zu einer Stadtautobahn, und gleichzeitig sind keine Gelder vorhanden, um beispielsweise Linie 8 auszubauen. Und da haben wir wirklich aktuell sehr, sehr wenig Verständnis.
Und die soziale Komponente, die bereitet Ihnen ja auch ein bisschen Sorgen, weil es wird viele neue Mitarbeiter geben in den Chipwerken, auch in der Zuliefererindustrie. Ne? Die müssen hier irgendwie wohnen. Dafür müssen ja Flächen wiederum versiegelt werden, um da was drauf zu bauen. Das ist ja ein bisschen ambivalent, die ganze Situation für Sie.
Ja. Es ist natürlich ein Dilemma. Jedes Licht wirft da auch seinen Schatten. Und es ist natürlich auch bei erneuerbaren Energien, das ist ja genauso, bei Windkraftanlagen, bei Photovoltaikanlagen. Natürlich sind das immer erstmal auch Eingriffe in die Natur. Die Frage ist natürlich am Ende immer, was steht auf der anderen Seite der Waagschale. Und wir sehen natürlich hier, das ist eine wichtige Zukunftsentscheidung für Dresden, die hier getroffen wurde. Dafür müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden, auch was Wohnraum angeht. Und dazu sind natürlich auch Eingriffe in die Natur notwendig. Aber was wir eben daran fordern, ist, dass das alles erstens möglichst gut öffentlich begleitet wird, transparent begleitet wird, dass es da eine entsprechende Bürgerbeteiligung gibt, dass eben auch so gebaut wird, wie sich die Menschen wünschen, und nicht einfach nur, okay, gut, wir versiegeln und betonieren jetzt alle Flächen und dann kommt da irgendein grauer Klotz drauf und das war's dann, sondern dass eben zukunftsorientiert gebaut wird. Dresden hat ja jetzt zum Beispiel auch ein schönes Klimaanpassungskonzept, was sehr, sehr viele Anreize bietet, wie Wohnraum und generell Stadtentwicklung zukünftig gestaltet werden kann. muss nur noch durch den Stadtrat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das immer minimalinvasiv gemacht werden sollte. Das heißt, möglichst geringer Schaden eben für Natur und Umwelt bei maximalem Nutzen. Und da müssen natürlich sehr, sehr gute Kompromisse gefunden werden. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Und hier wünschen wir uns aber, wie ich schon sagte, eine entsprechende Beteiligung und eben Formate, dass die Menschen auch mitreden können.
Eine Frage an Herrn Bösenberg. Wie gehen Sie mit den Bedenken der Umweltschützer um? Bleiben wir mal beim Thema Wasser. Die Prozesswasserversorgung ist ja von der Trinkwasserversorgung getrennt worden, ne?
Genau, Sie haben es schon angesprochen, dass dort also kein Trinkwasser genommen wird, sondern Brauchwasser, zumindest perspektivisch. Dort sehen wir, getragen durch die großen Firmen, die ja schon da sind, GlobalFoundries, Bosch, Infineon, eben tatsächlich ein gutes Miteinander, auch mit den Sachsennetzen, mit der Sachsenenergie. Das ist natürlich auch eine Kunde-Auftragnehmer- oder Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung. Also die Firmen bezahlen ja auch für das Wasser, was sie abnehmen, haben also schon deswegen auch ein großes Interesse daran, das so effizient wie möglich einzusetzen. Und ja, in der Zukunft wird es das Flusswasserwerk geben. Mhm. Ja, die Chipindustrie ist sehr wasserintensiv. Das ist überall so. Das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal. Aber da ist die Region hier gut aufgestellt. Und das ist auch zurückzuführen auf ein wirklich, wirklich sehr gutes Miteinander eben der Firmen, auch mit den Behörden. An der Stelle auch mal ein ausdrückliches Lob dort, dass das also wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Auch die Tatsache, dass die ganzen Projekte im Plan sind, im Zeitplan, zeigt ja, dass trotz aller Kritik, die wir vielleicht manchmal üben an der Geschwindigkeit der Verwaltungsprozesse, dass das geht. Also prinzipiell sehen wir das sehr positiv. Umweltschutz ist wichtig und ist auch der Industrie wichtig. Und die Firmen selber haben sich auch zu CO2-Neutralität verpflichtet, teilweise zu ambitionierteren Zielen, als das vielleicht auf Bundesebene sogar der Fall ist.
Also Versorgung jetzt erstmal mit Wasser über die Wasserleitung von Hosterwitz unten an der Elbe und vom alten Wasserwerk Saloppe. Das sind ja diese Brunnen dort im Uferbereich der Elbe. Das neue Wasserwerk, was Sie erwähnt hatten, soll ab 2030 dann, glaube ich, arbeiten. Und jetzt werden ja für 71 Millionen Euro diese 10 Kilometer Abwasserkanal von den Betrieben zum Klärwerk Kaditz gebaut. Wird das alles reichen oder ist da in Zukunft doch noch mehr nötig?
Also die Halbleiterindustrie hört nicht 27 auf zu existieren. Ja? Und wenn man eins sagen kann, jetzt auch aus der Historie der letzten 20 Jahre, ist, dass Firmen gern dort wachsen, wo sie schon sind. Mhm. Das heißt, wird das reichen bis 27, bis 2030? Ja. Bis 2040? Weiß ich nicht. Muss man mit denen reden. Auch da vielleicht mal Gedanken darüber machen, wie geht es denn weiter danach? Und wie gesagt, die Werke, wenn sie fertig sind, werden betrieben. Dort arbeiten Leute, verdienen gutes Geld. Und wenn es funktioniert, kann es sein, dass noch mehr dazukommt. Und wir würden das sehr begrüßen als Branchenverband, wenn ein weiteres Wachstum ist, weil das letzten Endes zu Wohlstand führt. Und natürlich kostet das erstmal Geld, aber die Firmen bezahlen ja auch Gewerbesteuern. Ja? Also die Großen dort im Dresdner Norden, auch die Zulieferer. Es fließt also dann auch Geld wieder zurück. Und wenn wir eins dringend brauchen als Stadt, auch als Umland, dann ist das Geld. Ne? Stichwort Brücke oder Kosten, die da noch anfallen. Aber da leistet die Industrie ja ganz bewusst eben auch einen großen Beitrag dazu, dass wieder was zurückfließt ins Stadtsäckel.
Sie haben es gerade angesprochen, die Unternehmen bezahlen auch dafür, dass sie mit Wasser versorgt werden. Für das Abwasser bezahlen sie wahrscheinlich auch. Trotzdem sind das ja Rieseninvestitionen in die Infrastruktur, in die Abwasserinfrastruktur zum Beispiel auch. Wird das irgendwann auch dem privaten Menschen mit übergeholfen oder ist das eine Sache, die sozusagen die Unternehmen und die Stadt miteinander ausmachen?
Bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner? Also tatsächlich weiß ich es einfach nicht. Ich wohne aber auch hier in der Stadt.
Und Sie würden sich freuen, wenn es nicht so wäre.
Ich hoffe, dass das eine partnerschaftliche Lösung ist, wenn schon dann. Also wie gesagt, wir profitieren hier davon. Also die Frage ist immer bei aller berechtigter Kritik vielleicht oder bei allen Fragen, was ist denn das Alternativszenario? Wollen wir gern etwa eine Stadt sein, wo nichts los ist, wo keine Industrie ist, wo nur Touristen herkommen, wo wir nicht wissen, wie wir Gewerbesteuereinnahmen erzielen? Oder wollen wir eine Industrie haben, die funktioniert? Wir haben eine, die funktioniert, die wächst. Und wie gesagt, ich würde mal behaupten, dass Stuttgart oder andere große Automobilstandorte, vielleicht auch Wolfsburg, uns um unsere Industrie beneiden. Es gibt einen Grund, warum Bayern, der tollste Freistaat der ganzen Republik, ich zitiere da einen Ministerpräsidenten, warum die eine Bayerische Halbleiterallianz gegründet haben. Es gab noch keinen Bavarian Silicon oder Silicon Bavaria. Mhm. Ja, das haben die gegründet vor 3 Jahren, sind da auch auf einem guten Weg. Aber wie gesagt, die anderen schauen da nicht ganz neidlos teilweise auf uns und das hat seinen Grund, weil es wie gesagt insgesamt eine große Erfolgsgeschichte ist und die gilt es eben weiter fortzuschreiben.
Hm. Kommen wir nochmal zu dem Thema Verkehrsanbindung, was auch da Herr Wendler vom BUND angesprochen hatte. Da gibt's ja wirklich, da geht's ja irgendwie gefühlt gerade gar nicht voran in Sachen Straßenbahnerweiterung, S-Bahn-Anschluss, Straßen dahin. Gut, Königsbrücker Straßensanierung ist jetzt beschlossen. Wie stehen Sie dazu?
Naja, Sie, also, Sie sind ja im Radio, das können Sie nicht sehen, wie ich mir quasi förmlich die Haare raufe. Verkehr ist natürlich ein Thema, was uns extrem umtreibt. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, die Halbleiterindustrie ist international. Silicon Saxony ist übrigens auch Software. Also auch die SAP hat hier einen großen Standort, Telekom, MMS. Die Leute wollen hier auch geschäftlich reisen, müssen reisen. Und das geht eben schlecht mit dem Fahrrad, zumindest wenn man reisen muss. Auch das ist schon vorgekommen. Also wirklich nichts gegen Fahrrad, nicht falsch verstehen. Aber wir brauchen alle Verkehrsträger. S-Bahn ins Umland, Straße, einfach für den Verkehr mit dem Auto, Zug. Ja, also auch die Zuganbindungen hier sind durchaus ausbaufähig und eben auch das Flugzeug, ne, wenn wir schon Verkehr mal unter den Umschlag machen. Also im Vorfeld kurz über den Flughafen gesprochen. Also ich sehe da noch viel Potenzial für ein Wachstum und das muss man in Übereinklang bringen mit Umweltzielen. Aber letzten Endes kommt das Wachstum allen zugute.
Hm. Stichwort Verkehrsanbindung auch, man muss ja dazu sagen, dass das Cluster Silicon Saxony ist ja nicht nur Dresden und Umgebung. Ne? Das strahlt ja aus bis in die Leipziger Region, Südwestsachsen, das ist ja alles mit dabei und da muss man ja auch mal hin vielleicht.
Absolut, also wir sind, das vielleicht auch nochmal, was vielleicht nicht alle wissen, wir sind ein privat finanziertes Cluster, wir werden weder von der Stadt bezahlt, noch vom Freistaat, noch vom Bund, wir werden von unserer Mitgliedsorganisation bezahlt, deswegen ist auch das Saxony nicht ganz religiös interpretiert, wir haben Mitglieder auch in Tschechien, wir haben auch Mitglieder in Brandenburg, wir haben sogar Mitglieder in Bayern. Ja, also das reicht tatsächlich weiter darüber hinaus, ist ein großes Ökosystem und ja, wir werben dafür, dass es insgesamt größer wird, eben auch durch Verkehrsinfrastruktur, die ganz bewusst eben auch das Umland anschließt an diese Metropolregion, deren Zentrum im Dresdner Norden ist, aber Sie haben es gesagt, wir sind Silicon Saxony, nicht Silicon Hellerau Nord.
Eben, das wollten wir jetzt nochmal dazu sagen. Herr Wimmer, wenn Sie Bauprojekte planen, denken Sie da auch so Dinge mit wie Verkehrsanbindung zum Beispiel?
Ja, also wir sehen schon, dass die Leute, wie vorhin besprochen, die wollen in der Innenstadt wohnen. Mhm. Und die wollen einen guten Anschluss haben, eine gute Verbindung. Das sehen wir ehrlich gesagt in Dresden schon. Also wir haben da jetzt keine Probleme innerstädtisch irgendwas. Mhm. Also gefühlt ist in Dresden alles gut angebunden. Und dort machen wir uns kaum Gedanken drüber. Wenn wir aber ein Stück rausgehen, wir überlegen schon mal, machen wir mal ein Projekt in Bannewitz oder rings ums Ballungszentrum. Und da muss ich dann immer sagen, nee, machen wir nicht. Mhm. Also da fehlt es an Infrastruktur, da fehlt es auch an den Mietpreisen, was die Leute gewohnt sind zu zahlen. Da funktioniert der Neubau einfach nicht. Also können wir nicht bauen. Da wird, ich sag mal, in Pirna oder in Bannewitz, da würde wahrscheinlich keiner 20 Euro zahlen. Oder 17 Euro, wie aktuell in Dresden gezahlt wird. Und insofern müssen wir uns auf die Innenstadt konzentrieren.
Also eher eine schwierige Geschichte.
Ja, also wir würden uns noch schwieriger machen, wenn wir noch weiter außerhalb gehen würden.
Thema nochmal Flughafen Dresden. Gibt es da irgendwie Gespräche, Möglichkeiten, Lösungen dafür, dass das nicht immer ausgestorbener wirkt da oben in Klotzsche? Herr Bösenberg?
Naja, wir
haben ich meine, die Taiwanesen müssen ja dann wenigstens vom Hub in Frankfurt oder in München nach Dresden kommen.
Ja, beziehungsweise von Prag.
Oder von Prag,
das ist das, was jetzt passiert. Ne? Und, oder zumindest zum Teil passiert. Ansonsten hoffen wir, dass sich die Situation verbessert. Gibt es verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen. Eine ist die Luftverkehrssteuer auf nationaler Ebene. Da soll ja zumindest jetzt ab Juni nächsten Jahres die letzte Anhebung zurückgenommen werden. Also auch da wünschen wir uns noch etwas größere Schritte. Wenigstens als Brücke sozusagen braucht man das. In anderen Ländern der Welt bin ich in 30 Minuten mit dem Zug mindestens mal 150 Kilometer gefahren. Solange wie das hier nicht ist, ist das Flugzeug absolutes Mittel der Wahl, um nach Frankfurt zu kommen, nach München, von dort in die Welt oder zu anderen Hubs.
Ja, Berlin ist ja auch noch, ne?
Ja, aber ich bin nicht in 30 Minuten in Berlin. Ne? Das sind 150 Kilometer vom Dresdner Norden, aber ich bin nicht in 30 Minuten dort.
Wir wollen jetzt mal ins Umland schauen, genauer nach Moritzburg. Dort sind Bürgermeister Jörg Hänisch und sein Gemeinderat jetzt nicht wirklich amused und haben zum Beispiel die Pläne für ein neues Umspannwerk zur Energieversorgung der Chipwerke im Norden von Dresden abgelehnt. Ich habe ihn vor dem Talk heute gefragt, warum haben Sie das eigentlich getan?
Grundsätzlich muss ich sagen, steht Moritzburg natürlich der Entwicklung sehr positiv gegenüber. Wirtschaftswachstum muss es sein. Aber jetzt kommt unser Aber, und da steht der Gemeinderat auch komplett mit allen Fraktionen dahinter. Dort, wo es Gewinner gibt in der Wirtschaft, gibt es natürlich auch Verlierer. Und aus unserer Sicht ist die Moritzburger Kulturlandschaft, die Moritzburger Landschaft überhaupt, einer der Verlierer oder könnte ein Verlierer sein. Ich sage es mal als könnte. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir können uns nicht vorstellen, dass in diese wertvolle Landschaft hineingesetzt ein Umspannwerk gebaut wird, direkt an den Waldteich ran. Das können wir uns einfach nicht vorstellen, weil es gibt mit Sicherheit andere Flächen, die geeigneter wären als unsere Landschaft so direkt am Teich.
Ist das so eine reine ästhetische Frage oder stehen da auch noch andere Dinge mit im Raum?
Zum Zweiten haben wir natürlich auch Sorge, dass das ganze Thema Regenentwässerung, irgendwo muss das Wasser ja hinfließen. Und mir ist zwar versichert worden, ja, so ein Umspannwerk ist gar nicht so sehr versiegelt. Und ich habe Sorge, dass das ganze Regenwasser-Thema noch gar nicht so richtig beleuchtet wird, denn das fließt den Berg runter, das fließt die Promnitz lang, das betrifft meine Kollegen, also unsere Nachbargemeinde
ja,
Radeburg.
Radeburg ja auch.
Und wir haben dort schon Flutprobleme. Wir haben mit irre aufwendig ein Hochwasserkonzept entwickeln müssen seit vielen Jahren. Und jetzt wird versiegelt in diesem Bereich, wo eigentlich das Regenwasser immer versickert ist.
Wobei der Betreiber 50 Hertz ja gesagt hat, es sind nur 15% dieser geplanten 20 Hektar, was sie da brauchen, ne?
Ja, das stimmt, aber auch so eine 15%-Regel ist mir noch nicht oder uns noch nicht schlüssig nachgewiesen, dass klar ist, wo das Regenwasser hinfließt. Ich will vielleicht so ein Beispiel bringen. Wir seit 2014, also über 10 Jahre, planen wir in unserem Ortsteil Boxdorf an der Baumwiese einen Kreisverkehr, um den Radverkehr und den Verkehr zu entlasten. Und seit 10 Jahren sagt die Stadt Dresden, nee, wir nehmen euer Trinkniederschlagswasser an dieser Stelle nicht an, weil der Heidefriedhof vielleicht überflutet werden könnte. Wir planen derzeit für 2 Millionen Euro Regenrückhaltebecken. Und wissen Sie, das 10 Jahre planen wir und da müssen wir jeden Liter nachweisen. Und an dieser Stelle ist uns noch nie schlüssig gesagt worden, wo geht denn das Regenwasser hin? Was doch gefangen
wird. Also Sie sagen, da wird so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen.
Ja, auf alle Fälle. Man sieht ja auch die Planungsgeschwindigkeit. Also 10 Jahre Planung bei uns und innerhalb eines halben Jahres oder eines Jahres wären da sicher aus Gründen, die wir alle nachvollziehen können, riesengroße Flächen versiegelt. Und ich wünsche mir da eigentlich eine Gleichbehandlung.
Fühlen Sie sich genügend eingebunden in diese ganze Entwicklung dieses, ich sag's jetzt mal, Mikrochip-Industriegebietes da im Dresdner Norden?
Ich möchte es mal vorsichtig sagen. Die Frage ist immer, wer hat den Eindruck, ist man eingebunden? Der, der einen einbindet, sieht das anders als der sich eingebunden fühlen soll. Und wir haben viele schöne Veranstaltungen mit mehreren hundert Leuten und schönen Bildern und tollen Entwicklungsprognosen gesehen. Da sind wir als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister immer mit dabei. Gerade auch in der Erlebnisregion Dresden ist eine tolle Einrichtung, finde ich. Aber ich habe den Eindruck, wir sind dort mehr oder weniger Statisten. Früher hätte man gesagt, Statisten der Volkswirtschaft. Wir hören uns das an. Allein unser Mitspracherecht an dieser Stelle geht aus meiner Sicht gen Null, weil das ist beschlossen, das ist europäisch. Da werden große Dinge gedacht. Da denkt man nicht an das kleine Dorf Moritzburg direkt neben dem Werk.
Kommen wir noch mal zurück zu dem Umspannwerk. Ist da jetzt noch was zu machen oder ist das auch Bank, weil Sie gerade sagen, das wird woanders entschieden?
Ich gehe davon aus, natürlich wird es gibt ein Baugesetzbuch, ein Flächennutzungsplan-Verfahren, da wird man gehört, da kann man eine Stellungnahme abgeben und die wird dann abgewogen. Das kenne ich aus unseren Verfahren auch. Wir sind damals, als wir im Flächennutzungsplan oder im Bebauungsplan in unserem Gewerbegebiet die Stadt Dresden in Widerspruch gegangen ist, sind wir aktiv auf die zugegangen. Wir haben mit denen gesprochen, haben eine Lösung gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stadt Dresden auf uns zukommt und sagt, wir würden mit euch nochmal über den Standort des Umspannwerks reden. Bisher waren da keine Signale da. Ja, also ich denke, wir werden das hinnehmen müssen. Es kann sein, es läuft ja derzeit noch das Zielabweichungsverfahren bei der Raumordnungsbehörde zu diesem Thema. ich weiß jetzt nicht, wie andere Verbände, Umweltverbände zum Beispiel oder ähnliche Verbände noch Widerspruch einlegen, aber ob wir als Gemeinde da noch einen Einfluss haben, das, da bin ich jetzt, ich bin jetzt 35 Jahre in der Verwaltung tätig, seit 1990, da fehlt mir der Glaube dran, dass...
Kommen wir nochmal auf die Ansiedlung zu sprechen. Da sehe ich ja Moritzburg auch aufgrund der Lage eher so als Profiteur. Haben Sie da schon möglicherweise Anzeichen, dass Leute dort vielleicht hinziehen wollen, dass sie Häuser bauen wollen, dass vielleicht Bauanträge gestellt werden? Oder merkt man das jetzt noch nicht?
Eher nicht. Also ich merke, dass der eine oder andere in Moritzburg natürlich schon überlegt, ob er sein Haus, sein Grundstück irgendwann verkauft und auch an Leute verkauft, die sich dort ansiedeln. Moritzburg mit seinen 6 Ortsteilen ist eher nicht geeignet, dass jetzt irgendwelche Wohngebiete ausgewiesen werden. Mhm. Es wird immer Lücken geben, es wird auch Einzelne geben, die verkaufen. Zurzeit stehen einige Häuser, wenn man so durch einen Ort fährt, wo die Immobilienfirmen Häuser verkaufen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, Moritzburg gehört zu den sehr teuren Pflastern im Umfeld von Dresden. Das ist auf der einen Seite sehr gut so, wenn ich an die Einkommenssteuerentwicklung denke. Mhm. Auf der anderen Seite bedeutet es für unsere einheimischen Moritzburgerinnen und Moritzburger, die jungen Leute ziehen weg, weil sie sich in ihrer eigenen Gemeinde nichts mehr leisten können. Wir haben Mietpreise zwischen 12 und 16 Euro. Das kann sich eine junge Familie in Einzelner definitiv nicht mehr leisten.
Wir reden jetzt von Miete.
Miete. Und Kauf. Mhm. Wir sind bei 400 Euro teilweise Quadratmeter. Mhm. Wird Gartenland verkauft. Auch das kann sich aus unserem Ort oft eine junge Familie gar nicht leisten.
Gibt es jetzt gemeindeseitig schon Projekte, die sozusagen ja auf diese Ansiedlung der Mikrochipwerke hinweisen?
Naja, wir, seit das bekannt ist, seit dem Tag eigentlich, haben wir mit unserer Bauamtsleiterin geackert und überlegt und haben zum Beispiel gesagt, das wäre die Chance, dass die Verlängerung der Linie 8, der Straßenbahnlinie, die ja angedacht ist, bis an das Gewerbegebiet Boxdorf ranführt. Wir haben dort noch eine sehr große Fläche, die haben wir der Stadt Dresden, der DVB, als Wendehammer für die Linie 8 angeboten. Mhm. Allerdings sind wir als Gemeinde nicht Träger des Nahverkehrs, das macht der Landkreis und da kommen Signale, dass der Landrat mir auch ganz klar gesagt hat, wir können uns das schlicht und einfach nicht leisten. Wenn ein Chipbetrieb 5 Milliarden Förderung kriegt, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass der Landkreis für sein ÖPNV auch Geld bekommt. Also wir denken schon daran, auch Radwegeverbindung, aber auch das, wir planen seit 10 Jahren einen Radweg zwischen Reichenberg und Moritzburg, der direkt anschließen könnte. 10 Jahre Planfeststellungsverfahren mit allem Auf und Ab. Der Radweg wäre woanders schon lange gebaut worden. Auch das, viele, die dort arbeiten in der Chipindustrie, würden vielleicht auch aus Weinböhla mit dem Fahrrad dorthin fahren, können sie im Moment nur auf Waldwegen. Eine Sache, da sind wir auch sehr offen, wir haben bei uns in Boxdorf einen sehr großen neuen Kindergarten, der ist vor 2 Jahren gebaut worden, mit 180 Kindern Kapazität, Krippe und Kindergarten, und der ist bei Weitem noch nicht ausgelastet. Und das ist so eine Sache, wo wir auch schon aktiv auf Firmen zugegangen sind. Ich war selber bei Global Foundries, das war so der erste Aufschlag, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Möglichkeit, direkt vor der Haustür das Kind zu bringen, top betreuen zu lassen und am Nachmittag holt er es wieder ab. Also das sind schon Dinge, wo wir weiterdenken und auch Dinge anbieten. Wohngebiete selber eher nicht. Da wird Moritzburg eine Durchfahrtsstraße bleiben.
Diese Bedenken in Bezug auf die Landschaft und auch auf den Hochwasserschutz, Herr Bösenberg, und auch das Gefühl, dass da vielleicht mit zweierlei Maß gemessen wird, können Sie das nachvollziehen?
Ja, also ich bin dort auch nicht in den Details drin, aber selbstverständlich. Also muss man sich nur anschauen, wie die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten war und wie gut quasi mit den Umlandgemeinden sich abgestimmt wurde zu verschiedensten Themen, nämlich nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt seit letztem Jahr, glaube ich, die sogenannte Erlebnisregion, die da wieder aufgelöst wurde. Es sind, glaube ich, 18 Gemeinden ringsrum oder noch mehr. Also der Abstimmungsprozess ist begonnen worden, hätte man schon eher machen können. Da ist Leipzig unserer Region voraus mit der Metropolregion, weil also genau dieser Abstimmungsprozess wesentlich besser funktioniert, nach meiner Wahrnehmung. Wie gesagt, positiv nach vorne schauen, das war sicherlich alles andere als optimal bisher. Und da gilt es ein paar vielleicht auch entstandene Gräben wieder zuzuschütten. Das geht nur miteinander. Und nochmal, wir sind sehr dafür, dass das ganze Umland davon profitiert. Und das beinhaltet eben solche Infrastrukturerschließungen, beinhaltet solche Fragen, aber dann eben auch die Erschließung mit Infrastruktur. Das geht nur miteinander. Das sind die Gemeinden ringsrum, die sich mit der Landeshauptstadt, die ja größer ist, abstimmen müssen. Das ist auch nie ganz einfach immer. Und das Land ist dort auch gefragt dann bei Finanzierungssachen. Sonst kommen wir nicht voran als Gesamtregion.
weil wir gerade auch über die KV-Leitung gesprochen hatten. Das ist ja auch das nächste große Thema, Stromnetze und die dazugehörige Infrastruktur. Leistungsbedarf der Stadt Dresden soll sich mehr als verdreifachen in den nächsten Jahren. Was ist in die Richtung geplant? Wie ist da der aktuelle Stand, Herr Bösenberg?
Wir gucken auch immer gerne. Also die Industrie ist abhängig von einer zuverlässigen Stromversorgung. Da reden wir auch von einer Stromversorgung, die quasi keine Spannungsspitzen hat. Mhm. Ja, also als hier mal ein Stromausfall war, ich glaube vor 4 Jahren jetzt, das war das erste Mal zum Glück in diesem Ausmaß, aber das ist etwas, was die Industrie überhaupt gar nicht gebrauchen kann, weil die solche Strombedarfe hat, dass sie das auch für solche Sachen nicht puffern kann. Deswegen ist das auch ein Wettbewerbsvorteil global gesehen, wie stabil ein Energienetz ist. Und das ist eine absolute Aufgabe für die Zukunft, dass man das sicherstellt, dass es so bleibt. Wir haben da sehr, sehr, sehr gute Bedingungen, auch im internationalen Vergleich, also ne, auch und insbesondere im Vergleich mit den USA. Aber die gilt es eben beizubehalten und der Strombedarf wird nicht weniger. Also ja, ist eine Zukunftsaufgabe, müssen wir machen. Nochmal, die Bedingungen, das gilt für Strom, für Wasser explizit gleich, sind jetzt gut bis sehr gut, aber unter der Prämisse weiteren Wachstums gilt es da weiter dran zu bleiben.
Und die Nutzung der erneuerbaren Energien, wie sieht es damit aus bei den Chipwerken?
Formell haben die erneuerbare Energie. Also die sagen, ja, erzeugen wir, betreiben die selber, das, wir betreiben das mit erneuerbarer Energie. Naja, die kaufen den Strom ein von der Leitung so und dann sie kaufen grünen Strom.
Sie kaufen grünen
Strom. Ja, wo der herkommt, die Werke laufen 24/7. Ne? Mhm. Auch das ist dann eine Sache, wo wir dann wieder sofort auf der europäischen Ebene sind und mit dem Stromnetz Sachen abpuffern können. Man braucht dort einen konstant hohen Energiebedarf. Global Foundries hatte, auch das ist kein Geheimnis, damals ein eigenes Kraftwerk gebaut, weil die Amerikaner, damals noch AMD, eben kein Vertrauen hatten in das ostdeutsche Stromnetz. Ja? Die wurden mit ihrem Misstrauen Lügen gestraft bis eben vor 4 Jahren. Ja? Da waren sie dann besser gestellt als der Strom. Das war aber das erste Mal in 30 Jahren. Einmal kann es vielleicht passieren. So sollte kein zweites Mal passieren.
Aber Herr Wimmer, in der Nähe von solchen Umspannwerken oder ja auch in so Freilandleitung, Starkstromleitung will ja dann niemand wohnen, oder?
Ja.
Das ist ja dann...
Da gibt es nur wenige Ausnahmen, die da Lust drauf haben. Das ist
eine schwierige Geschichte, ne?
Ja, direkter Wohnungsbau ist da, denke ich, auch nicht zielführend.
Ja. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Interview mit dem Bürgermeister von Moritzburg, der ja da ein bisschen über das Hochwasserrisiko gesprochen hat. Flächenversiegelung, der hat Angst, dass, oder nicht nur er, sondern auch die Bürgermeister von den anderen Gemeinden und Orten, wie zum Beispiel Radeburg, dass dort die Bromnitz vollläuft wegen der Flächenversiegelung. Herr Bösenberg, ist dieses Hochwasserrisiko wirklich so hoch durch die Chip-Ansiedlung oder ist das auch ein bisschen so ein vorgeschobenes Problem, weil man sich vielleicht nicht so richtig eingebunden und gehört gefühlt hat?
Also das kann ich jetzt tatsächlich nicht einschätzen, habe ich die Planung nicht gesehen, dass man dort noch intensiver miteinander reden kann, denke ich, kann man unterschreiben. Mhm. Und das gilt, wie gesagt, für alle Umlandgemeinden. Um das mal so anekdotisch zu machen, wie gesagt, wenn es die 18 sind oder vielleicht 20, in dem Moment, wo die Landeshauptstadt Dresden mit einer redet, sind natürlich dann auch wieder 19, fühlen sich zurückgesetzt, ne? Zu Recht oder zu Unrecht. Also es ist objektiv keine ganz leichte Situation, aber wir sind uns auch einig, muss verbessert werden. Erlebnisregion ist dafür der Schlüssel, die muss halt ins Laufen kommen, richtig.
Okay, lassen Sie uns noch mal ganz kurz über die Ansiedlung von Zulieferern und über Gewerbeflächen reden. Inwiefern gibt es da vielleicht jetzt auch eine Konkurrenz zwischen Gewerbeflächen und Flächen, die eigentlich für den Wohnungsbau auch geeignet werden? Und Herr Wimmer mit den Stadtgestaltern steht da mittendrin.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, also ich würde mal stark vermuten, jetzt einen Bösenberg anschaue, die brauchen große Flächen. Also die brauchen jetzt keine innerstädtische Fläche mit 200, 300 oder sagen wir 2000 Quadratmeter. Die brauchen einfach mehr. Die brauchen den Anschluss, den Stromanschluss, die brauchen Gas, Wasser, alles Medien. Das sind sicher ganz andere Grundstücke als die, wie wir bebauen wollen für den Wohnungsbau. Ich glaube nicht, dass es da zu irgendeiner Konkurrenz kommt. Also
ja. Beziehungsweise ist das ja auch eine Frage der Flächenplanung, auch bei den Gemeinden. Das ist also entweder als im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet oder als Wohngebiet ausgewiesen. Ne? Und das kann jetzt auch nie beliebig hin und her geswitcht werden. Das ist ja
prinzipiell. Mischgebiete gibt es ja auch noch. Ne?
Ja, aber das ist prinzipiell in Deutschland ja ein Problem, wenn wir sagen, wir haben nicht genug Gewerbeflächen. Also wenn man hier rumguckt, wenn man im Flugzeug reinfliegt, sieht man, das ist ganz viel Platz. Ja, aber das ist eben teilweise Ackerland oder irgendwas anderes. Und das kann ich eben in Deutschland nicht in einer woanders üblichen Zeit von 1 oder 2 Jahren in ein Gewerbegebiet umwandeln. Das ist hier ein bisschen die Herausforderung. Fakt ist, gibt zu wenig Flächen insgesamt, wenn man, und der Meinung sind wir, nochmal, habe ich oft genug gesagt, von weiterem Wachstum ausgeht.
Ja, welche spezifischen Zulieferbranchen fehlen denn jetzt aktuell noch im Silicon Saxony gerade, um auch lokale Wertschöpfungsketten vielleicht dann zu schließen?
Also prinzipiell sind schon fast alle Branchen da. Man muss aber wissen, dass dass jedes Werk so ein bisschen sein eigenes seinen eigenen Geschmack hat oder Beigeschmack in Zulieferern. Ja? Das heißt, die sind ja auch hierher gekommen, TSMC, weil eben viele von den Großen, die sie dann wirklich gemeinsam haben, schon hier sind. Manche eigene bringen sie aber mit. Und genau von denen reden wir. Das sind Firmen, die liefern dort Leitungen zu, die machen die Wartung an den Maschinen, die liefern die Maschinen zu, machen den Service für die Maschinen, Pumpen, Ventile, alles, was man sich vorstellen kann. Es ist wirklich ein sehr hochkomplexes Werk und es sind um die 500 Zulieferbetriebe bei jeder von den großen Fabriken im Einsatz. Nicht alle davon haben hier in der Region das Gros ihrer Beschäftigten, aber ich hatte es, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, 1:3 ungefähr gehen wir davon aus. Arbeitsplätze insgesamt sogar 1:5. Aber 2 davon eben auch weiter außerhalb. Also konkretes Beispiel, BASF investiert in allerdings in Ludwigshafen wieder in 2 neue Anlagen, auch jeweils 2-stellige Millionenbereiche für Chemieversorgung. Die Chemikalien gehen dann direkt hier in den Dresdner Norden. Ja, aber das Investment interessiert uns jetzt nicht für den Wohnungsbau, was dann in Ludwigshafen passiert, aber das auch mal an der Stelle, die Effekte strahlen aus weit, weit, weit über die Region hinaus.
ESMC ja zum Beispiel fährt ja diese Copy-Smartly-Strategie, so viel wie möglich aus bestehenden TSMC-Fabriken im Ausland zu übernehmen. Da kommt extra ja auch Personal jetzt, zumindest in der Aufbauphase aus Taiwan. Gibt es da eine Lücke für hiesige Zulieferer?
Ja, also die fangen an relativ genau mit dem Setting, wie es in Kumamoto steht, in Japan. Und das andere Werk ist in Taiwan. Also beide sind sozusagen als Vorbilder. Und die Zulieferer, die dort da sind, sind auch für hier präferiert. Trotzdem versucht man, das soweit es geht, auch durch Partnerschaften mit Lokalen zu ergänzen. TSMC hatte schon so einen Zulieferertag hier, da hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Also ja, es wird ein Mix sein. Es kommen erstmal eben wirklich Firmen von außerhalb hierher, die schon mit denen im Geschäft sind und die suchen sich hier dann teilweise auch Partner und mindestens mittelfristig kommen auch neue von hier noch mit zum Zuge, wenn sie nicht ohnehin schon mit TSMC im Geschäft sind. Auch das passiert schon. Also im Silicon Saxony haben wir viele Mitglieder, die machen jetzt schon Geschäft mit TSMC in Taiwan und machen das natürlich jetzt hier auch und wachsen damit auch weiter.
Okay. Welche Rolle spielt gerade auch bei diesen Gewerbeflächen jetzt das Umland? Umland wieder weit gefasst. Ich gehe wieder in die Oberlausitz. Auch da gibt es Kommunen, die gesagt haben, bis nach Löbau, Zittau, die Ansiedlungsmöglichkeiten anbieten. Wie steht es denn eigentlich um diesen Masterplan für den Großraum Dresden?
Ja, ist eine Sache der Erlebnisregion. Ansonsten vielleicht mal ganz prinzipiell. Es gibt ein paar Zulieferer, die müssen, also am besten direkt vor dem Werk ihre Sachen haben, die müssen innerhalb von 15 bis 30 Minuten in dem Werk sein, wenn irgendwas ist. Das ist die eine Kategorie und die andere hat dann ein bisschen mehr Flexibilität, die können dann auch ein bisschen weiter ringsrum gucken. Aber diese 2 Kategorien gibt es ganz, ganz grob mal mindestens. Und ja, ganz konkrete Beispiele, nur aus diesem Jahr in Moritzburg wird erweitert, die Adenso fehlt, erweitert in Kliphausen, in Burkau hat VAT ein Lager aufgemacht. Also wir sehen dieses Wachstum, häufig ist es medial nicht so doll beleuchtet, aber es findet statt in der Zulieferkette und eben ganz bewusst auch außerhalb Dresdens, auch innerhalb Dresdens, Sempa zum Beispiel, gibt es Firmen, die erweitern, aber das strahlt definitiv auch aus und ja, wir sehen da auch Gemeinden, die sich da drauf einstellen. Nochmal, das ist auch für die herausfordernd, weil nach ihren eigenen Entwicklungsplänen das wohl nicht so richtig vorgesehen war, dass die so wachsen dürfen und können. Und da sind also auch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen nicht zu beneiden um die Situation. Das ist etwas, was man gemeinsam mit den Landkreisen, mit dem Freistaat dann lösen muss. Ich denke, da gibt es gute Gespräche, aber geht immer noch besser und noch schneller.
Ja, da sind wir beim Thema. Sogar Tschechien will ja ein Stück abhaben vom Zulieferkuchen, wenn die schneller sind.
Ja, da gibt es wieder andere Herausforderungen mit Visa. Also stellen Sie sich vor, Sie haben sind eine taiwanesische Firma, machen eine Niederlassung auf in Tschechien und haben dann einen taiwanesischen Mitarbeiter, der dann nach Dresden mal hin muss, um eine Maschine zu warten. Der hat ein Problem am Grenzübergang, weil der ein Arbeitsvisum hat für Tschechien und nicht automatisch für Deutschland.
Das ist dann nicht EU-weit sozusagen. Nee,
noch nicht, gibt kein Schengen-Arbeitsvisum. Also es sind so viele Sachen, die dann im Detail doch wieder schwierig sind. Ansonsten haben wir eine enge Abstimmung auch mit den tschechischen Kollegen, weil das ESMC ja tatsächlich idealerweise European Semiconductor Manufacturing Company ist, also etwas, was ganz Europa nützt. Und wenn da in Tschechien ein paar Arbeitsplätze entstehen, haben wir als Silicon Saxony da nichts dagegen. Ja? Der Kuchen ist so groß, dass da auch im weiteren Umfeld, und da zählt also Tschechien mit dazu, was abfallen kann. Da muss man auch keine Neidgefühle entwickeln, sondern in einem guten Miteinander das Projekt zum Gelingen führen, weil es dann am ehesten noch weitergeht. Also in Kumamoto wird das zweite Werk schon gebaut. Je besser das hier jetzt läuft bei dem ersten, umso höher die Chancen, dass das hier auch passiert.
Bei Bosch hat ja auch sich die Möglichkeit offen gelassen, das nochmal zu spiegeln, ne, das Werk.
Genau, Bosch hat eine Fläche Jenoptik, die dieses Jahr eröffnet haben, haben auch daneben noch die Spiegelfläche. Global Foundries hat die weitere Erweiterung schon angekündigt. Also ist noch nicht zu Ende, die Wachstumsgeschichte.
Okay, dann kommen wir jetzt so langsam auf die Zielgerade von unserer Sendung heute Abend. An Herrn Wimmer vielleicht jetzt nochmal die Frage, was würden Sie sich jetzt mal konkret wünschen für den Wohnungsbau in Dresden, für Ihre Branche? Ja. Und wo drückt da wirklich der Schuh? Wo hoffen Sie da auf schneller?
Ich fand das ganz schön mit dem gemeinsam, wie ist der Verband, der gemeinsam in Sachsen oder?
Nee, Erlebnisregion
Sachsen. Erlebnisregion. Genau, die fand ich ganz toll. So etwas sollte man vielleicht auch im Wohnungsbau schaffen, auch mit der Stadt gemeinsam erstmal eine Lösung zu finden. Was können wir verändern in der Stadt und das kann sie nach Sachsen hinausstrahlen. Ich glaube, auf Bundesebene sind wir noch zu klein, aber dass wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen, die sollten wir machen. Das, was wir verändern können, sollten wir anpacken. Und ja, optimistisch muss ich an meine Kollegen appellieren. Fangt an mit Bauen und wir sollten schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen, damit wir nicht irgendwann ins Dilemma kommen hier.
Die Stadtgestalter, die Sie hier vertreten, das sind dann doch eher mittelständische Bauunternehmen oder wie muss man sich das vorstellen?
Na, Bauunternehmen
oder
weniger, ist ein Bauträger.
Bauträger und
genau,
Entwickler.
Sind, ne? Wir sind 13 Bauträger in Dresden, die meisten sind Lokalinhaber geführt und ja, eigentlich alle, so ziemlich alle schon seit 1990 quasi hier aktiv.
Mhm. Ja. Na, dann drücken wir die Daumen, dass das vielleicht in Erfüllung geht. Erstmal über die Erlebnisregion Dresden. Herr Bösenberg, Ihre Aussichten sind ja eigentlich rosig, oder?
Ja, also ich blicke immer optimistisch in die Zukunft, so auch hier. Ne? Also tatsächlich, jetzt sind wir nicht die Stadtgestalter, aber für uns ist die Bundesebene schon ganz, ganz, ganz relevant. In Berlin wird jetzt schon über den Bundesverkehrswegeplan 2040 diskutiert.
Ja.
Und wenn mir eins wichtig ist, ist, dass das hier jetzt nicht das Ende ist mit der Werkseröffnung, sondern dass das weitergeht. Und da muss man auch in Berlin trommeln, dass hier ordentliche Zuganbindungen sind, dass hier Flugzeuge abfliegen, dass die Autobahnen so breit sind und so erneuert, wie sie sein müssen. Und dass eine Brücke bald wieder steht.
Ja. Ich glaube, das wünschen sich alle.
Aber da muss ich gleich nochmal einhaken.
Ja, also,
wir haben da auch Wünsche nach Berlin, aber
ja.
Ich weiß nicht so richtig, die Geschwindigkeit.
Über den Bauturbo hinaus sozusagen.
Der Bauturbo ist echt schwach.
Ja. Okay, also das war dienstags direkt für heute. Ich denke, Gesprächsbedarf besteht auch weiterhin. Da ist noch vieles in Bewegung und wir werden da sicherlich uns nochmal in dieser oder in jener Runde zusammenfinden, um darüber zu reden. Ich bin Jan Kummer und bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen hier und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Danke auch an Katrin Tominski, die Redakteurin der Ausgabe heute, und an Techniker Moritz Lippisch. Den Podcast Dienstags direkt, den gibt es natürlich immer dienstags in der ARD Audiothek zum Beispiel und natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Anbietern. Da finden Sie dann auch andere Podcasts von uns hier, von MDR Sachsen, unterhaltsam, informativ, wie Sie es wollen. Der Sonntagsbrunch ist so einer, da reden wir dann mit Promis oder auch mit Menschen, die viel spannende Dinge zu erzählen haben aus ihrem Leben. Die Schauspielerin Claudia Michelsen zum Beispiel, die war jetzt kürzlich bei uns im Sonntagsbrunch und hat uns da verraten, was sie so macht in der Adventszeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
Die.